Hallo Miri.
Hi, Janett.
Wir machen euch ein fettes Thema.
Ich muss gerade lachen, weil wir haben immer überlegt, ob wir ein Intro brauchen, aber wir haben ein Intro. Mir das so ein.
Und es ist voll komisch, wenn wir privat telefonieren und es anders machen.
Ja, das stimmt. Pattern Recognition. Moment, da stimmt was nicht. Das stimmt. Ja, wir haben heute ein riesig cooles Thema, finde ich. Also es ist super viele Leute interessiert, weil man zwangsweise irgendwann damit konfrontiert wird, lasse ich mich diagnostizieren oder nicht, ne? Wie läuft so eine Diagnostik ab? Und deshalb haben wir heute uns mal überlegt, wollen wir über die Diagnose sprechen.
Genau. Du bist die am längsten Diagnostizierte von uns
Ja.
beiden.
Wenn wir die Selbstdiagnose mit einrechnen, sind das wirklich schon ziemlich viele Jahre. Genau.
Erzähl mal, wie war das für dich? Und ja, wie war das vorher, das währenddessen und das nachher?
Genau, also das vorher war eigentlich so das Schwierigste, fand ich, weil ich war eben nach einer traumatischen Geburt in Therapie und wurde von einer Therapeutin, also ich wusste schon im Krankenhaus, habe ich gesagt, okay, ich will auf jeden Fall eine Therapie machen. Ich hatte vorher keine Therapieerfahrung und habe dann nach einem halben Jahr eine Therapeutin gefunden und habe dann angefangen, ja, mit der zu arbeiten. Und ich hatte ziemlich schnell ADHS selber dann irgendwie auf dem Schirm, weil das dann so aufploppte, auch auf Social Media und so, und mich das total, ja, mitgerissen hat, weil ich dachte, das sind so viele Erklärungen, die da auf mich passen, die meine ganzen Struggles erklären, die auch irgendwie so rückblickend auf ganz viele Situationen passen, wo ich jetzt denke, boah, das hat jetzt voll Sinn gemacht, wo ich mich vorher irgendwie voll verurteilt habe oder dachte, wieso klappt das bei mir nicht oder wieso ist mir das passiert? Und das habe ich immer wieder angesprochen. Und ja, ich hatte eine ganz, ganz empathische Therapeutin, die aber keine Ahnung von ADHS hatte. Und vor allem nicht bei hochmaskierten Frauen im Erwachsenenalter. Und deshalb, ja, war das halt, hat es ziemlich lang gedauert, 1,5 Jahre, bis ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt entweder wir machen jetzt irgendwie, sie verweisen mich irgendwie weiter an jemanden, der oder die mich diagnostizieren kann, oder das hat hier für mich keinen Sinn. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wir planschen so auf der Oberfläche, wir haben gefühlt jedes Trauma irgendwie, was man so auch in der Kindheit findet, haben wir von allen Seiten beleuchtet. Und wir sind nicht an der Wurzel. Und dadurch, dass ich so ein Ja, so, ich war mir so sicher, dass die Wurzel ADHS heißt, dass ich da eben ja irgendwann gemerkt habe, entweder jetzt ganz oder wir müssen das hier aufhören. Und am Ende ist es tatsächlich dann auch so gewesen, dass sie sich bei mir entschuldigt hat und jetzt ganz viel über ADHS weiß.
Warum war das denn für dich wichtig, das schwarz auf weiß irgendwie zu haben? Denn ich habe ganz häufig in Gesprächen den Fall, dass Leute sagen so, ich weiß das halt, aber was bringt mir das bitte schön, wenn ich das irgendwo nochmal von jemand anderem bestätigt habe?
Ja, also für mich war oberste Prio, kann ich hier gut sagen, die Aussicht, dass mir Medikamente mein Leidensdruck nehmen könnten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein recht gutes Netzwerk auch von Menschen, wo ich wusste, die haben die Diagnose und bei denen ich sehen konnte, was die Medikamente mit denen gemacht haben. Und ja, einfach so wie ich mich eingelesen habe, dann was die Medikamente im Kopf machen und so weiter. Ich war mir so sicher, dass dieser Leidensdruck, den ich als Mama von Baby und Kleinkind damals hatte, auf jeden Fall mir helfen könnte. Oder ich wollte zumindest dem eine Chance geben, weil mein Leidensdruck eben so hoch war. Und das ist ja klar, dass man dafür eben die Diagnose braucht. Und deshalb hatte ich dann irgendwann, also im Grunde habe ich es auch mit für meine Kinder gemacht, einfach um die Mama sein zu können, die ich sein wollte. Ne? Und um das, wo alle mal gesagt haben, ach, genieße es, die sind so schnell so groß. Und ich dachte mal, what the fuck, wie soll ich das denn genießen? Ich bin so ich hänge wirklich bis zum Hals in Scheiße. Und es ist einfach, ja, es wurde einfach nicht besser, sondern es wurde irgendwie gefühlt immer schlimmer. Es war ja auch damals zu Corona-Zeit und so. Und ich hatte einfach, das war mein Strohhalm so, wo ich dachte, ich muss das ausprobieren. Und wenn es das nicht gewesen wäre und wenn jetzt rauskommen wäre, die Medikamente helfen mir nicht, dann, ja, wäre ich definitiv, da hätte man mich ja nochmal ganz anders aufbauen müssen wahrscheinlich. Aber es war halt die Lösung, ne? Ich habe danach echt ein Leben 2.0 angefangen. Und das hat mich auch dieser lange Weg dahin, dieses nicht ernst genommen werden, gegaslightet werden, auch diese Frage, die auch meine Coaches immer wieder bekommen, warum ist Ihnen denn dieses Label denn so wichtig? Ja, weil es einfach mein ganzes Leben erklärt, weil einfach alle Struggles plötzlich eingeordnet werden müssen, ne? Oder können. So, und dieser Vorwurf, wir würden das dann irgendwie als Ausrede benutzen oder als Erklärung für alles und immer, ach ja, ich habe halt ein ADHS, ne? Pech gehabt, deshalb kann ich dich jetzt wie sonst was behandeln. Das ist ja Quatsch. Es geht einfach um Selbstwert, um Selbsterkenntnisse, um ja einfach dieses Wissen über sich selber, ne, dass man es einordnen kann, dass ich da Erklärungen für finde, dass ich auch mir an der richtigen Stelle plötzlich Hilfe suchen kann, ne?
Es ist auch, wenn man im Nachhinein dann auf sein Leben schaut, sehr, 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 sehr viele Situationen, Entwicklungen, Streitigkeiten, Situationen, wo man denkt, das ist echt scheiße gelaufen, sind dann wie in einem komplett anderen Licht und du verstehst auf einmal die Dynamiken dahinter. Ja, und das ist halt, glaube ich, auch das, was bei vielen so eine Trauer auslöst, weil die Frage halt auch da steht, was wäre gewesen, wenn ich das alles früher gewusst hätte.
Also ich weiß nicht, ich frage dich unbedingt letztlich, ich will es wissen, wie es bei dir war, aber bei mir war auch dieser, selbst als ich einen Tag vorher, weiß ich noch, habe ich erzählt, dass ich jetzt morgen diese ADHS-Sitzung habe. Und es wurde immer noch, auch im engsten Umfeld, wurden Witze gerissen und aha, werden noch Wetten angenommen, ich glaube nicht, dass du es hast. Und das war so verletzend. Also auch bis ich diese Diagnose dann hatte, ist so viel schon wieder passiert, wo ich immer wieder auch an mir gezweifelt habe oder wo ich nicht ernst genommen wurde. Und das hat so eine Wut angestaut, auch rückblickend, dass ich das voll als meine Power nutze, da jetzt für andere Frauen den Weg frei zu boxen. Und die bei dem kleinsten Fünkchen von was wäre, wenn es eine Neurodivergenz wäre, da schon ernst zu nehmen und zu sagen, okay, lass uns zusammen reinschauen. Ja, wie war es bei dir?
Also einige Sachen waren parallel. Also erstmal war ja die erste, die das gesagt hat, warst du ja.
Stimmt.
Da wollte ich das noch gar nicht hören, habe das ganz weit weg von mir geschoben. Ich war damals auch in einer Psychotherapie und meine Therapeutin hat auch gesagt, kann sie sich nicht vorstellen. Und das ist identisch zu deiner. Also die war aber so fantastisch und hat mit einer Kollegin, die auf ADHS bei Frauen spezialisiert ist, Kontakt aufgenommen, hat sich total in das Thema eingearbeitet und ist auch inzwischen ja Spezialistin dafür geworden.
Wie schön.
Genau. Also bei mir war es aber, ja, ich wollte auch die Medikamente haben. Das war das Hauptsächliche. Aber als ich mich diagnostiziert habe lassen, war ich ja durch Perimenopause plus ADHS am absoluten Tiefpunkt. Also es war exekutive Dysfunktion gleich 100% so ungefähr. Und ich habe echt gedacht, ich werde wahnsinnig oder ich habe irgendein Brain Defekt oder so. Also ich war hoch verzweifelt. Also auch als ich das schon wusste, hat es ja eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt gelernt hatte, wie ich denn anders leben kann. Ich war ja damals auf deinem Retreat auch, das extra für ADHSlerinnen war. Und ich weiß noch, dass mich irgendjemand mal gefragt hat, ja, was machst du denn jetzt? Also so beruflich, ne, weil die auch meine Berufe vorher kannte. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt so, ey, ich habe keine Ahnung, wenn das so weitergeht, dann bin ich zu nichts fähig, so ungefähr, weil ich einfach ultra verzweifelt war. Und deshalb war für mich die Diagnose, die Hilfsmöglichkeiten danach wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, es war, wenn ich so aufsplitten müsste, dann waren es irgendwie 20-30% bioidentische Hormone, die natürlich zum Dopaminstoffwechsel wieder beigetragen haben, 20-30% ADHS-Medikation und 20-30% das Lernen von neuen Strategien, weil halt alle anderen nicht mehr gegriffen haben. Ja. Plus über all dem anderen eine große, große Regeneration, denn das hatte auch einfach sehr, sehr viele Anteile von dem, was man als autistisches Burnout kennt, und es dauert halt echt einfach lange, bis man dann wieder funktioniert.
Deshalb bist du ja auch wirklich eine High-Performerin vorher gewesen. Also du bist ja auch, also du hast ja immer einfach gemacht und gemacht.
Ja, das stimmt.
Und es hat gut funktioniert, immer gestresst hat.
Nein, funktioniert. Ganz viel Erfolg damit gehabt und fand auch einfach ein anderes Leben sau langweilig. Also ich weiß, wenn Leute zu mir gesagt haben, oh Gott, wie kannst du das denn alles und so? Also alles andere hätte mich total gelangweilt. Ich bin voll auf Adrenalin über Jahrzehnte gelaufen, weil es einfach gut funktioniert hat.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber deshalb, also viele sagen ja nach der Diagnose irgendwie, dass es halt die Erleichterung ist, aber halt auch eine Trauer. Deshalb hatte ich das eben auch angesprochen. Und für mich war es tatsächlich sehr wenig Trauer, weil es einfach so das Tor war, wieder zu funktionieren und wieder irgendwie zu wissen, was geht ab und wie lerne ich selber da irgendwie was tun zu können, also so eine Selbstwirksamkeit auch wieder zu entwickeln, die einfach weg war, weil nichts von den Strategien, die ich kannte, funktionierte. Und das fand ich sau wichtig.
Ja, was ich daran so tragisch finde, und das ist einfach immer noch Standard. Ich bin ja ständig in Kontakt, genau wie du, mit Frauen, die vielleicht auch noch nicht diagnostiziert sind, auf dem Weg sind. Und da ist immer noch eigentlich, also ich will nicht sagen, ich muss da immer warnen, aber tatsächlich nach jedem Coaching sage ich, wenn ich weiß, jetzt geht's Richtung Diagnostik, sage ich, ich wünsche dir jemanden, der dich genau hört und sieht und dass du da alles loswerden kannst, was deine Gedanken dazu sind, was du schon zusammengetragen hast und so. Aber es ist kein Standard leider. Und es ist eher der Standard, dass man erstmal mit der Vermutung da nicht ernst genommen wird. Und das ist einfach ja ein Armutszeugnis, finde ich.
Hattest du denn eigentlich auch eine gute Diagnostikerfahrung? Weil meine war super beschissen.
Ja, also ich war auf jeden Fall, hatte das Gefühl, die haben mich einmal so auf den Kopf gestellt. Ich hatte so Computertestungen und ich war quasi den ganzen Tag da. Das fand ich gut. Es war null neurofreundlich, sag ich mal, gestaltet, dieser ganze Akt. Und ich hatte trotzdem auch noch, also zusätzlich zu dem Gespräch, was wirklich das Wichtigste ist und war, also ich bin ja auch im Austausch mit Menschen, die diagnostizieren dürfen, die sagen, dieses Gespräch ist eigentlich wirklich das, was am wichtigsten ist, ne? Da herauszufinden, wie ist das Leben abgelaufen, so, ne, dass man auf die Vita guckt, auf die Beziehungen guckt, auf das Selbstbild, was man schon immer hatte und so weiter. Trotzdem hatte ich auch diese Standard-Test-Verfahren on top sozusagen noch. Und hätte ich nur die gehabt und hätte ich jetzt nicht diesen persönlichen Teil gehabt, wo ich wirklich alles loswerden musste in dieser kurzen Zeit. Ich habe geredet wie ein Wasserfall. Ich hatte mir da meine Notizen mitgenommen. Und er lehnte sich am Ende so zurück, als er dazwischen kam, sozusagen zwischen meiner Ausführung, und sagte so, also allein die Tatsache, wie Sie das hier vortragen und dass da, er sagte, Zitat, dass da kein Blatt zwischen Ihre Ausführungen passt, würde ich jetzt schon mal so als guten Wegweiser oder als Hinweis sehen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, ne? Ja. Mhm. Und da war ich dann schon so, okay, wow, wie ist es nicht normal, was ich hier mache? Und dass ich einfach so alle Fakten dem so auf den Tisch geknallt habe, die ich irgendwie gefunden habe und die ich da ja in den letzten Monaten dann oder in den letzten Jahren dann alle aufgeschrieben hatte und so. Das rate ich halt eben auch denen, die sich in eine Diagnostik begeben, ne? Dass sie eben nicht darauf vertrauen, dass das da erkannt wird, sondern dass sie auf jeden Fall in Vorarbeit gehen sollen und überall, wo sie sich wiedererkennen, in irgendwelchen Beschreibungen, selbst wenn es erstmal nur Reels sind oder so, wenn man ein bisschen dann forscht und sagt, okay, in dem Reel wird vielleicht etwas total verallgemeinert, was auch nicht, sag ich mal, professionell einen Anspruch erfüllt, aber was dahinter steckt, ist ja dann manchmal ein Merkmal, was tatsächlich typisch für eine ADHS zum Beispiel ist. Und dann sage ich mal, arbeitet das alle raus, alles raus, alle Infos, die irgendwie, was ihr euch selber dann teilen könnt, wo euch im Alltag wirklich teilweise da der Arsch brennt, sag ich mal, könnt ihr alles aufschreiben und dann fasst man sie so zusammen, dass man es zumindest dann den wissenschaftlichen Begriffen zuordnen kann und dass man, ja, dass auch jemand, der eben wirklich ja nur eine relativ kurze Zeit einem gegenüber sitzt, um einen dann zu bewerten und zu diagnostizieren und das einzuordnen, dass man dem eben schon so ein bisschen die Arbeit abnimmt und da entgegenkommt, ne? Und da sagt, okay, das und das und das ist mir alles aufgefallen und das ist doch, könnte doch auch dazugehören und so. Ja. Und am Ende braucht es natürlich dann eine fähige Person, die dann erkennt, ist das jetzt tatsächlich, also erfüllt das alle Kriterien, und dafür gibt es natürlich dann auch ja Standardverfahren, die on top wichtig sind, ne? Ja.
Wichtig ist auch, dass das halt durch alle Jahrzehnte geht, ne? Dass du die aktuellen Struggles hast, aber ja, halt auch bis in die Kindheit hinein. Und da hatte ich letztens mit einer Hörerin von uns auch einen Austausch und ich sagte, ja, was soll ich denn da reinschreiben? Ich hatte immer gute Noten. Ja,
ja.
Okay. Typisch auch für hochmaskierte Frauen, dass sie vielleicht in der Schule nicht äußerlich auffällig waren, aber wenn du da nochmal ein bisschen tiefer schaust, dann gibt's halt schon vielleicht sowas wie ewig lange an Hausaufgaben sitzen oder völlig K.O. sein nach der Schule oder so. Und das ist halt wichtig. Ich selber musste tatsächlich weder Schulzeugnisse zeigen, noch meine Eltern zur Diagnostik irgendwie befragen. Das ist ja auch häufig in solchen Verfahren üblich. Und deshalb nochmal so, weil es gibt halt Menschen, die sagen, wie soll ich denn das bitte machen? Ich habe diese Zeugnisse nicht mehr oder keinen Kontakt zu den Eltern oder Eltern verstorben. Mhm. Es geht trotzdem. Also die Diagnostikverfahren sind unterschiedlich und wichtig ist zwar, dass eine erkennbar, dass es schon in der Kindheit vorlag, aber es heißt nicht, dass da eure Eltern aufschlagen müssen.
Nee, genau. Und das ist eben wirklich wichtig. Also ich versuche dann auch so ein bisschen in diesen Interviews oder in diesen 1:1 so ein bisschen rauszufinden, was ist aktueller Leidensdruck. Und da lässt sich am besten irgendwie die engste Familie oder Partner, Partnerin so ein bisschen mit einschätzen sozusagen. Auch die Art der Konflikte, die immer wieder aufkommen und so, da kann man schon was dran erkennen. Was ich immer mache, ich gehe einmal zurück in die Schulzeit und frage vor allem erstmal, wie war denn Schule für dich? Wie hat sich das angefühlt? Mhm. Und da steckt schon meist so viel drin, weil da sind dann vielleicht diese High-Performerinnen, die überall 1 und 2 standen oder vielleicht dann ja in einem Fach ein bisschen schlechter waren, aber das lässt sich sogar dann auch noch ein bisschen mit der Neurodivergenz erklären, so Stichwort Dyskalkulie oder Legasthenie oder so. Aber ganz oft habe ich dann welche, wo eben Hochbegabung zum Beispiel auch eine Rolle spielen könnte und wo dann eben alles scheinbar zugeflogen ist, wo man irgendwie auf den letzten Drücker immer noch relativ gut performt hat, sodass man eben nicht total negativ aufgefallen ist. Also nicht so gut mitgeschwommen. Genau, oder schnelle Auffassungsgabe gehört häufig dazu. Das heißt, in dem Moment, wo der Lehrer dann eine Frage gestellt hat und man eben durch die schnelle Auffassungsgabe noch irgendwie was einigermaßen Kluges oder Schlagfertiges erwidern konnte, ne, ist man dann eben trotzdem nicht als, oh, das ist aber eine verdammt schlechte Schülerin, da muss ich aber jetzt mal gucken, die braucht bestimmt Förderung oder so. Da wären die alle überhaupt nicht drauf gekommen. Ne?
So schöne Sätze, ja, die dann auch immer fallen sind, sie bleibt unter ihren Möglichkeiten.
Ja, das ist krass, genau. Sie müsste nur mehr.
Wenn in irgendeinem Fach so gar kein Interesse vorhanden ist, dass dann auch das Zwingen nicht klappt. Also keine Ahnung, ja. Beispiel Naturwissenschaften, Physik, Chemie oder sowas.
Ja.
Das ist auch total typisch.
Ja.
Aus diesem Gespräch mit unserer Hörerin, wo ich eben schon mal kurz was zu gesagt habe, das fand ich noch ganz spannend, weil sie sagte so zu mir, warum soll ich mich dann diagnostizieren lassen? Ich kann nicht mit meinem ADHS-Diagnose dann zu meinem Chef rennen. An meinen Umständen, privat und beruflich, wird sich doch nichts ändern. Und also zunächst mal, also es muss sich natürlich niemand diagnostizieren lassen, aber ich fand da, dass es halt schon noch einige Vorteile gibt, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel sowas wie Ergotherapie oder Neurofeedback, die Zugänge dazu sind dann da. Oder wenn es Kinder mit ADHS betrifft, eine Pflegestufe zu beantragen oder so. Diese Zugänge hat man nur mit einer Diagnose. Und wir haben hier in Aachen zum Beispiel eine exzellente Ergotherapie für ADHS. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Als ich das vor ein paar Jahren gemacht habe, war es tatsächlich auch noch geleitet von einer ADHSlerin selbst und es war halt einfach jedes Mal so eine Gruppensession und man widmete sich einem Thema, sowas wie Zeitplanung, Zeitblindheit oder sowas und es waren halt nicht neurotypische Vorschläge, die da kamen und deshalb total gut und Neurofeedback hilft halt auch vielen Menschen und das kriegt man halt nur, wenn man diagnostiziert ist.
Ja. Ja, bei Neurofeedback, also da bin ich so ein bisschen, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Vielleicht auch, weil vielleicht hast du schon mehr Erfahrung als ich da gemacht. Ich bin bei sowas immer vorsichtig, so Tipps zu geben. Glaube natürlich denen, die sagen, ich habe da eine gute Erfahrung mitgemacht. Ne? Nur da fehlen halt diese evidenzbasierten.
Ich selber habe da noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe das auf meiner Liste der Dinge, die ich mal vielleicht eventuell ausprobieren möchte, sollte man aber auch ohne Medikation machen. Aber diese Art von Ergotherapie, die ich jetzt hier erlebt habe, ist wirklich gigantisch gut gewesen. Ich schreibe übrigens auch ein Buch darüber.
Ich habe eben noch den Impuls gehabt, als du gesagt hast, hier Fächer, die man sich nicht selbst, also wo man kein Interesse dran hat, ne, in der Schule, dass man da dann innere Widerstand und so, also häufig wird ja dann auch so dieser, wir haben uns öfter auch jetzt privat über PDA unterhalten, ne, über dieses Persistent Drive of Autonomy oder eben die permanente, der deutsche Begriff, hilf mir kurz.
Für permanent demand avoidance.
Demand avoidance, genau, Anforderungsvermeidungshaltung sozusagen. Und da
ist den schweren Begriff noch.
Ja, den habe ich ja gerade am Anfang genannt. Persistent drive of autonomy, also ist
genau,
man halt wirklich
der Wunsch nach Autonomie.
Autonomie, genau. Und da kommen viele, glaube ich, auch erst hin, wenn sie dann zum Beispiel in die Rolle der Mutter gehen und dann plötzlich ein Kind haben, was vielleicht da auch einige Züge von mitbringt. Bei mir ist es gerade so, dass wir da wirklich den kleinen Vulkan, so sag ich mal, großziehen, wo von außen niemand etwas mitbekommt. Und das ist dann schon heftig. Ne? Und da erklärt sich dann plötzlich rückblickend eben auch, warum man sich vielleicht in der Schulzeit voll schwer getan hat, eben Dinge zu lernen, die einem vorgegeben wurden. Nicht, weil die nicht spannend waren, sondern weil die Art und Weise, wie das in unserem Schulsystem vermittelt wird, sozusagen eben häufig überhaupt nicht zu dem passt, wie man selber lernen würde, ne? Oder wie man es bräuchte.
Und im Erwachsenenalter ist es häufig so stark dekodiert, dass man es erst erkennt, wenn man das überhaupt auf dem Schirm hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ein Beispiel im Coaching von, also das war eine Frau, die sagte so, ich abends bleibe ich fest auf dem Sofa liegen mit meinem Handy, ich bin am Scrollen, ich möchte eigentlich ins Bett gehen. Und wenn mein Partner mich dann ruft, dann kann ich überhaupt nicht gehen. Null, auch wenn ich das eigentlich will. Und das ist halt so ein typisches Beispiel für PDA, dass man dann halt überhaupt nicht zuordnen kann und vielleicht denkt, wie bescheuert bin ich eigentlich,
total,
wenn man das nicht kennt.
Total. Und da hilft aber auch wieder die Psychoedukation. In dem Moment, wo ich verstehe, dass ich zum Beispiel, wenn ich müde bin, mein Körper sagt mir, boah, du bist so müde, geh ins Bett. Und ich merke sogar diese, also ne, Stichwort schwache Interozeption, ich merke vielleicht verspätet, dass ich müde bin als ADHSlerin. Mhm. Aber irgendwann merke ich das und trotzdem kommt dann dieser Drang von, nee, ich lasse mir doch jetzt nicht von meinem Körper vorschreiben, weil ich ins Bett gehe. Auf gar keinen Fall. Ich lasse mir jetzt nicht von meinem Körper vorschreiben, dass mir kalt ist. Ich lasse jetzt auf jeden Fall noch einen Moment hier die Jacke aus. Ne? Also es sind halt so Sachen, die dann eben auch mit Kindern natürlich irgendwie nochmal schwieriger werden können, weil man halt ständig irgendwie Konfliktsituationen hat, die man sich einfach nicht erklären kann. Weil man sieht zum Beispiel, Kind friert oder dem Kind ist viel zu heiß und das zieht trotzdem die Jacke nicht aus, wenn ich dem das sage. Ne?
Und das ist letztens eine Situation, da habe ich gesagt, also es ging darum, dass das Kind mit dem Hund spazieren gehen sollte. Mhm. Und ich krieg das auch nicht immer hin, das passend auszudrücken. Aber dann habe ich gesagt, übrigens, wir haben einen Hund. Mhm. Und das hat tatsächlich funktioniert. So.
Ja.
Da war ich ganz happy drüber. Und mit diesem ins Bett gehen fällt mir noch gerade ein. Ich weiß, dass ich selbst als Kind, als Grundschulkind oder so, ich habe das so gehasst, ins Bett geschickt zu werden, dass ich irgendwann beschlossen habe, einfach ganz früh selber ins Bett zu gehen, damit mich man mich bloß nicht schickt.
Ja. Ja,
im Nachhinein betrachtet, ja, spricht das halt auch Bände.
Ja, total spannend. Ich habe also, wir sagen immer aus Spaß, wir stellen uns gegenseitig Fallen. Also wenn wir so merken, sonst ist der Übergang so schwer, etwas anzufangen oder irgendwo anzukommen oder so. Und es ist so süß eigentlich, wie dann Kind 1 mit mir eine kleine Falle für Kind 2 vorbereitet, weil dieser Übergang zum Beispiel von Kindergarten zu nach Hause kommen meistens super schwer ist. Und dann bauen wir schon mal eine Kleinigkeit auf, zum Beispiel, ne? dass das Kind so sagt, ach, guck mal, was ist denn das? Und dass wir gar nicht sagen müssen, hier, guck mal, damit könntest du dich doch beschäftigen oder so, sondern dass das Kind eben selber die Begeisterung sozusagen da geweckt wird oder dass man das Gefühl hat, oder dass man, also das Kind selber das Gefühl hat, das war jetzt meine Idee, das anzufangen. Und das kann zum Beispiel auch, also es sind ja in dieser Mutterschaft sind das ja diese ständig wiederholenden Fragen, wie hast du deine Hände gewaschen oder sowas. In dem Moment, wo da die geilste Seife der Welt steht, die irgendwie Schaum macht oder sonst was, kann man auch damit, sag ich mal, sich austricksen. Oder bei mir selber ist das so, wenn ich mir jetzt vornehme, ich putze das Haus, dann ist einfach jedes Zimmerputzen für mich eine Vollkatastrophe. Ich weiß, ich muss das und das und das machen. Und auch da versuche ich mich sozusagen selber dann ein bisschen auszutricksen und zu sagen, hey, ich mache mir jetzt irgendwie eine Strategie, sowas wie, ich mache mir Musik an und nach jedem Lied wechsle ich den Raum. Und das Witzige ist halt, dass ich auch da dann meine PDA-Anteile ziemlich stark merke, dass ich ja dann, wenn das Lied zu Ende ist und ich aber schon angefangen hat, sag ich mal, mit Badezimmer putzen, dass ich mir dann noch nicht vom Ende des Liedes vorschreiben lasse, jetzt das Zimmer zu wechseln. Und das hat zur Folge, dass ich quasi nicht 10 Sachen anfange, sondern tatsächlich im Badezimmer bleibe und mich selber ausgetrickst habe. Also so Sachen passieren dann auch und dann denkst du, das kannst du gar nicht mehr erzählen, weil das versteht halt niemand, der noch typisch ist.
Aber ich würde nochmal super gerne kurz zu deiner Falle zurückgehen. Bedeutet, habe ich das richtig verstanden, dass Falle dann eigentlich eine Überraschung ist?
Genau, also dass man es so reinfällt sozusagen. Wir bauen auch Fallen für, keine Ahnung, den Opa auf den Geburtstag oder so. Also wir machen das so, es ist eher halt diese Gamifizierung, dass wir sagen, komm, wir stellen hier ein Puzzle hin, wir machen das auch schon auf und wir machen 3 Puzzleteile aneinander. Okay. Und wir wissen im Laufe des Abends, wir lachen uns dann wirklich kaputt, wenn das passiert. Der Opa schlendert dann rum und zack, sitzt dann irgendwann, alle sitzen da irgendwie am Tisch oder die meisten und er sitzt trotzdem dann da hinten und puzzelt und wir sagen, ja, der Opa ist in die Falle getappt und
es
so.
Ist eine Einladung.
Und freuen uns drüber. Klar. Genau, es ist im Grunde eine Einladung. Also Falle ist vielleicht negativ belegt, aber für uns ist eine Falle dann etwas wie, yes, er tut was Gutes für sich oder das Kind hat was gefunden, was ihm Spaß macht oder so. Dass man halt gar nicht drüber reden muss, sondern dass man so aus intrinsischer Motivation, wie man so schön sagt, dann Dinge anfängt oder weitermacht.
Cool. Mhm. Wir haben uns noch überhaupt nichts Alltagsprivates in dieser Folge irgendwie erzählt, was gerade aktuell ist. Ich weiß auch, ich fände es trotzdem schön, irgendwie was zum Schluss noch von dir zu hören. Was hast du in den letzten Tagen so gemacht? Das waren freie Tage viel.
Ich habe noch ein bisschen was zu erzählen eigentlich, wenn wir jetzt schon aufhören. Dass ich wollte noch eine Sache erzählen, die nichts mit privat zu tun hat, sondern mit dem Coaching-Teil. Ja, und zwar habe ich häufiger ja welche, wo ich beides erkenne im Coaching, ne? Also wo ich sowohl die autistischen Anteile erkenne als auch die ADHS-Anteile. Und da kann ich, sage ich gar nicht, auch wenn die jetzt für eine ADHS-Coaching zum Beispiel gekommen sind, sage ich ja nicht, ah ja, das ordne ich jetzt dann der ADHS zu, sondern ich bin da sehr pedantisch, sage ich mal, und sage dann, hey, hier, aber guck's dir genauer an, das gehört auf jeden Fall eher zum Autismus-Spektrum. Und trotzdem muss ich oder berate ich die oder ich tausche mich mit denen aus, ob es wirklich Sinn macht, dann eben beide Diagnosen anzugehen und auch eine ASS-Diagnostik zu machen oder ob es sinnvoll ist, eben weil ich sehe, hochmaskiert, hochfunktional, vielleicht erfolgreich im Beruf und so weiter. Macht das überhaupt Sinn für die Person, auch wenn es für mich glasklar auf der Hand liegt, macht es Sinn, überhaupt so eine Autismusdiagnose zum Beispiel anzustreben? Ne? Auch weil da wenn jetzt zum Beispiel ein Grad der Behinderung gar nicht angestrebt wird, was bringt dir das dann tatsächlich? Ne? Und da muss man wirklich dann teilweise in die Waagschale werfen und überlegen, fokussieren wir uns jetzt auf die ADHS und schauen, dass man da eben Unterstützung bekommt, obwohl du weißt, dass da auch viele autistische Anteile drin sind. Mhm.
Ich bin immer froh, wenn Leute schon so viel Vorwissen haben, dass sie das nicht ganz furchtbar finden, weil einfach die Vorurteile im autistischen Spektrum noch weitaus größer sind als im ADHS-Spektrum.
Und ja.
Ich freue mich immer, wenn man das so sachte anspricht, wenn dann Leute schon so eine leise Ahnung davon haben. Häufig erlebe ich es aber auch, dass Leute sich als hochsensibel bezeichnen. Und im autistischen Spektrum eigentlich zu Hause ist.
Genau, war bei mir genauso, weil ich es nicht wusste. Also ich habe ja früher sogar Kurse zur Hochsensibilität gegeben, ne? Und ich habe es nicht gecheckt. Und irgendwann, weiß ich noch, habe ich einen Kommentar bekommen auf Instagram, also es war auch jetzt nicht so freundlich formuliert, es war jetzt nicht ein, ich lade dich ein, mehr zu lernen, sondern es war ein, wie dumm kann man sein, dass man noch über Hochsensibilität spricht, das ist doch Autismus. Und ich war natürlich erstmal so, okay, wow, ist jetzt auch schon wieder irgendwie 2 Jahre her, aber ich war erstmal natürlich erstmal so innere Abwehr, was ist denn das? Und dann habe ich es mir mal angeguckt, weil Neugier und vielleicht hat die Person recht. Und Autistinnen oder Autisten neigen ja auch dazu, Dinge sehr plump manchmal zu formulieren, ohne dieses schnörkelige Herzchen drumherum zu setzen, einfach Fakten auszusprechen. Und ich muss rückblickend dieser Person auf jeden Fall recht geben. Es war definitiv so und verstehe jetzt auch, wenn ich eben Profile finde bei Instagram, wo es rein um Hochsensibilität geht und rigoros alles, was zum Thema Autismus kommentiert wird, gelöscht wird und die Personen blockiert werden, sehe ich mittlerweile auch mit einem ganz bitteren Beigeschmack einfach, ne, weil da, ja, das ist Ableismus, ne, wenn man das so aussprechen
will. Es gibt einen Account, den finde ich ganz wundervoll. Ich weiß nicht, du kennst ihn sicher auch. Es ist eine junge Frau und ihr Vater, sie ADHS, er Autismus, und sie erklärt immer das Verhalten ihres Vaters. Kennst du den?
Nee, ich glaube nicht.
Also ein Beispiel war, sie fragt ihren Vater, kann ich was von deinem Tee trinken? Und er so,
warum das? Kontext. Möchtest du mich ärgern?
Mein Vater ist Autist, wir wussten es lange Jahre nicht. Und für ihn ist halt die Vorhersehbarkeit, das ist meine Tasse Tee, total wichtig. Und ich als unerkannte ADHSlerin hatte immer das Gefühl, dass mein Vater irgendwie gemein ist oder nicht teilen will.
Ja.
Dabei hätte er ihr 10-mal gern einen Tee gemacht. Aber diese Vorhersehbarkeit von, das ist mein Tee und ich trinke den jetzt, der war halt wichtig und das war nicht gemein, sondern es ging um diese Vorhersehbarkeit und das haben die in ganz, ganz vielen Alltagssituationen. Ich finde, das ist ein sehr liebevoll gemachter Account, der aber diese Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen und dieses ADHSlerin trifft Autist ist ja nur wirklich nicht selten, egal ob das jetzt eine Elternkonstellation ist oder eine Partnerkonstellation, finde ich ganz, ganz wunderbar.
Magst du den Account nennen?
Wir können ich weiß ihn gerade auswendig nicht. Ach so. Ich kann ihn versuchen rauszusuchen und in die
Shownotes
zu packen. Unsere Shownotes sind jetzt auch unsere beiden neu gemachten Websites drin.
Yes, genau.
Sag einmal, wie deiner heißt.
Ich habe jetzt alles auf beautifulbrains.de umgestellt und habe damit, ja, es war eigentlich der logische Schritt, aber ich habe mich sehr lange, sind wir wieder bei Veränderungen, wie schwierig das manchmal ist, ne? Und Gewohnheiten. Ich bin jetzt halt so lange mit dem Fable-Namen unterwegs gewesen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich es umgestellt und habe ja vor 2 Jahren schon den Kurs Beautiful Brains genannt, den ich damals zum Thema ADHS gegeben habe. Und das ist jetzt die logische Folgerung. Also ich bin auch total happy damit. Jetzt nur noch, also More Fable habe ich jetzt abgegeben und jetzt ist alles Beautiful Brains.
Sehr schön. Und Fable ist nur noch privat.
Ja, das war ja vorher schon so, ne? Dass ich, genau. Damit fing alles an damals. Und ich habe sie ziemlich lange jetzt noch irgendwie so mitgezogen im Namen, aber jetzt ist sie so richtig freigegeben, genau. Die ist.
Mein Name heißt neurodivergentes-coaching.de, also anders als das Insta, was Dopamin und Disziplin heißt. Mhm. Und wir haben uns, glaube ich, beide wahnsinnig viel Mühe mit unseren Websites gegeben. Ja. Und sie sind total unterschiedlich geworden. Ja. Beides ist, finde ich, richtig gut.
Ja, und da kann man noch die Anekdote zu erzählen. Du hast mich gefragt, so, hey, willst du mal gucken? Und ich war ja gerade an meiner Webseite dran. Und ich hatte so Angst, und ich kenne das auch von Creatern, von ADHS-Creatern, die haben so Angst halt, was zu kopieren oder dass man sich so davon so von seiner eigenen Stimme ablenken lässt, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ich würde voll gerne und ich würde gerne Feedback geben, aber ich war immer noch nicht auf deiner Seite, weil ich bin gerade an meiner und ich will auf jeden Fall das nicht irgendwie so vermischen, so dass es irgendwie dann, ah, guck mal, ah, das muss ich vielleicht doch noch machen und so, dass es wirklich ja. So meins ist und deins, deins. Und das war, glaube ich, also für mich war es auf jeden Fall die richtige Reihenfolge, ja. Weil das kommt ja voll oft vor, dass man sich einfach inspirieren lässt, auch wenn man nicht will oder man sich umguckt und dann, ja, ich erlebe das auch bei den Creatoren, dass es da manchmal Beef gibt, so nach dem Motto, ja, hättest du mich mal verlinken können, das ist doch mein Thema, habe ich letzte Woche gemacht. Ne? Mhm. Und das passiert ganz oft, glaube ich, wenn man so ein Brain hat, was so alles aufsaugt und dann ganz viel eben auch auf eigene Weise wieder ausspuckt.
Mir war klar, dass das unterschiedlich wird.
Ja,
aber ich verstehe den Gedanken natürlich total und ich habe den häufig, wenn ich schreibe, dass ich dann möglichst nichts anderes mehr lese.
Ja, ja, genau. Dass sich das nicht so verfärbt, so einfärbt, und dann ist die eigene Farbe weg.
Mhm. Cool. Sollen wir jetzt noch mal so ein bisschen privat?
Möchtest du was erzählen? Das klingt so, als würdest du das. Hättest du noch was?
Ja, will ich.
Los.
Und zwar, und da muss ich jetzt einmal nochmal die Props an die Ergotherapeutin, die ich in dieser Folge schon mehrfach erwähnt habe. Carina Groß heißt sie übrigens, ist nicht mehr in Aachen, ist inzwischen irgendwo in der Nähe von Viersen. Geben, die uns gesagt hat, wenn ihr irgendwie könnt, dann baut euch einmal in der Woche einen ADHS-Tag ein, wo ihr float, wo ihr keine Termine habt.
Ja.
Und das habe ich jetzt in den letzten Tagen ohne Ende gemacht. Ich habe nämlich Zäune gebaut.
Und das hast du ja eine Flow-Woche eingebaut.
Bitte?
Und eine Flow-Woche eingebaut.
Ja, so ungefähr. Es gab ja viele freie Tage. Und ja. Ich habe, also Flow heißt für mich keine Verabredung, keine Termine. Ja. So, ich muss mich an keine Daten, Zeiten, irgendwas halten. Und es kann aber trotzdem natürlich sein, dass jemand vorbeikommt oder fragt, hast du Lust das? Das geht. Aber auf gar keinen Fall muss ich irgendwo um irgendeine gewisse Uhrzeit sein oder irgendein Zoom-Meeting einhalten oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ich habe echt einfach morgens bei den Pferden angefangen und habe vor mich hingebaut und ab und zu, mein Freund ist schon mal vorbeigekommen, hat mir Essen gebracht.
Wie viel hast du heute schon getrunken?
Es gab auch die WhatsApp-Nachricht, kannst du bitte Wasser mitbringen? Und dann sagt er, du hast mir gesagt, du hast hier immer einen Kasten Wasser. Ja, der ist aber gestern leer.
Bei 30 Grad und Zäune bauen kann man auch mal ohne Wasser, gar kein Problem.
Und ja, ich habe dann nochmal gemerkt, wie aufladend ich solche Tage einfach finde, gigantisch.
Ja. Das ist so, so wichtig. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass du sagst, du musst dich an gar keine Zeiten halten, weil ich als Mama, ich lächze nach dieser Phase, wo ich einfach mal wieder sagen kann, so, naja, ihr wisst ja, wo alles ist. Ich komme halt vielleicht gar nicht heute zurück.
Kommt. Genau. Kann ja. Nicht kommen, aber es dauert ein bisschen.
Aber was mir, also wir hatten jetzt ja frei, wir haben jetzt Pfingsten gehabt und heute ist Dienstag ein beweglicher Ferientag bei uns. Morgen ist auch noch schulfrei. Und ich habe mir wirklich, also das fällt mir immer noch schwer, aber ich habe es, glaube ich, ich schaffe es immer besser, es umzusetzen, dass ich wirklich auch nicht an diesen Tagen, meine Arbeit ruft mich eigentlich die ganze Zeit, aber dass ich einfach diesen Ruf, dass ich den komplett ignoriere. Obwohl ich weiß, ich könnte jetzt so viel machen und ich will weiterkommen und ne, die neue Don't Fake an und so weiter. Aber dass ich wirklich dann da bleibe, wo ich gerade bin, halt mit meinen Kindern irgendwie im Garten, unterwegs, auf den Feldern, auf dem Fahrrad und so weiter. Ohne halt die ganze Zeit das Gefühl zu haben, boah, es wäre so cool, wenn ich irgendwie nochmal irgendwo noch eine halbe Stunde abzwacken könnte. Ne?
Ja.
Und das macht halt auch was. Also ich merke das auch sofort in dieser Beziehung, in diesem Miteinander mit den Kindern, weil es einfach anders ist, wenn du da bist, wenn du richtig da bist und nicht ständig in diesem, mit einem halben Hintern und eigentlich müsste ich noch und Leute, könnt ihr nicht mal kurz. So, ja, das macht wirklich viel aus.
Mhm. Dann habe ich noch eine kleine technische Entdeckung für dich. Mhm. Vielleicht kennst du die auch schon ewig, aber für mich war sie wirklich game-changing.
kennst du dieses, du stellst eine Waschmaschine an und dann vergisst du sie auszuräumen und dann musst du sie nochmal anstellen, nochmal, kennst du das?
Theoretisch kenne ich das, aber ich versuche mich zu schützen, indem ich wirklich in dem Moment, wo ich auf den Knopf drücke, sage ich, hey Siri, Timer auf 2 Stunden.
Okay, also
da sind wir wieder bei den Coping-Strategien.
Genau, also ich kann auch Wecker und Erinnerungen wunderbar wegdrücken.
Ja, das habe ich auch.
Aber ich habe die Waschmaschine ja von einem Jahr aus dem Keller in die Wohnung anschließen lassen. Das hat schon mal dazu geführt, dieses nochmal anstellen.
Oh Gott, ja.
Viel weniger passiert, weil du sie halt siehst. Aber jetzt habe ich rausgefunden, dass du einstellen kannst, dass sie erst in 6, 7, 8 Stunden losgeht.
Ja, das haben wir auch.
Das wusste ich noch nicht. Und jetzt kann ich die so einstellen, dass sie morgens beim Aufstehen fertig ist. Und ich laufe natürlich morgens im Bad vorbei und dann sehe ich, ausräumen. Und das fand ich mega.
Das erinnert mich an dieses, die beste Strategie ist immer die nächste Strategie. Also es mag jetzt gut funktionieren, aber man darf sich nicht dran festhalten, dass es jetzt für immer so ist.
Nee, aber ich kann mich richtig freuen, dass es jetzt richtig gut
klappt. Toll, ja. Nimm das mit. Flow mit der Wäsche, Flow. Cool.
Okay.
Okay.
Machen wir die Kiste zu für heute?
So machen wir es. Ich sag bis nächstes Mal. Hat Spaß gemacht.
Ebenso. Viel Spaß beim Wäschewaschen.